Hallo Benjamin, wie geht's dir?
Gut. Frisch, ich würde sagen, frisch aus dem Urlaub gekommen, aber ich muss gestehen, ich habe keinen Urlaub gemacht. Ich habe zu viel zu tun. Und ja,
Aber
geht gut.
bist trotzdem jetzt relaxed, oder?
Ja, es kommt auch darauf an, ne? Solange man ein Thema arbeitet, die einem Spaß machen, habe ich eigentlich relativ viel Energie. Von daher passt das. Das ist so ein bisschen ich fand dieses Prinzip Compound Interest super interessant, auch was Karriere angeht. Also die ersten Jahre, wo du noch jünger bist, richtig, richtig viel arbeiten, investieren und dann, ich glaube, über Zeit der Karriere zahlt sich das dann aus. Also lieber später mehr Urlaub machen als früher. Das ist so
Dann nur
meine
noch
Strategie.
auscashen.
Im Best Case, aber ich glaube, ich bin auch immer der langweilig relativ schnell, wenn es nichts zu tun gibt. Und solange die Sachen Spaß machen, dann hast du schon Arbeit, hast du schon Freizeit, ne? Das ist die
Das stimmt natürlich. Und das ist,
Definitionssache.
glaube ich, auch eine extrem gute Überleitung, als ob wir das vorher abgesprochen hätten. Ja, zu unserem Thema hier heute, was wir eigentlich machen. Und ich glaube, wir müssen einmal kurz aufklären, was wir zwei eigentlich heute vorhaben. Ja, weil wir zwei wollen ein neues Format machen. Ja, dass wir zwar uns einmal überlegen, am besten einmal im Monat oder sehr wahrscheinlich einmal im Monat, einfach mal schauen, was es so passiert. Na, dann auch in der Blockchain-Welt wird es, glaube ich, nie langweilig. Es kommen immer wieder
Das
neue
stimmt.
Themen. Es sind aber auch, glaube ich, viele Themen dabei, die man erstmal ignorieren kann. Und was wir zwei mal versuchen werden, ist dann mal zu schauen, was sind eigentlich so die wichtigen Themen, die wirklich spannenden Themen. Und was kann man vielleicht dazu noch sagen? Welche Gedanken haben wir dazu? Und einfach mal so ein bisschen da durchgehen und so ein bisschen den Newsrückblick für einen bestimmten Monat, in dem Fall für den Monat August geben und einfach mal schauen, hey, wie kann man die Dinge vielleicht auch von einer anderen Perspektive sehen?
Ja. Finde ich gut.
Ja, du findest es.
Hast du ein paar Fragen, mit denen du einsteigen willst? Oder soll ich von meiner Seite oder wie ist dir lieber?
Ja, sag gerne mal, was ist denn so aus deiner Perspektive diesen Monat passiert? Was ist für dich interessant gewesen? Wo sagst du, da sollte man mal genauer reinschauen?
Also ich bin natürlich immer ein bisschen biased mit meiner Sichtweise insofern, dass ich arbeite halt sehr, sehr, sehr nah mit Startups zusammen im Blockchain-Umfeld und halt deutscher Fokus. Das heißt, wir gucken uns eigentlich, also wir haben einmal im Monat natürlich ein Event, wo wir so uns die interessantesten neuen Startups raussuchen und die pitchen lassen. Wir laden auch schön immer eine Jury noch ein, eine externe, meistens von erfahrenen Investoren und noch ein Publikum. Und dann lassen wir am Ende auch alle abstimmen. Das heißt, wir bilden uns eine eigene Meinung, aber es ist auch mal ein super, super guter Zeitpunkt, um uns auch externe Meinung von anderen reinzuholen, wie die natürlich Projekte finden. Und dadurch sitzen wir eigentlich so an einem relativ guten Spot, wo wir so mitbekommen, okay, was passiert Neues und wie wird das auch von anderen irgendwie bewertet. Und das letzte Event, was wir jetzt hatten, war von der Woche und hatten wir wieder fünf Startups. Drei davon kannte ich immer noch gar nicht. Ich fand das richtig cool, weil das Startup, was letzte Woche bei uns gewonnen hat, war ein amerikanisches Startup. Die heißen Breach. Die haben keine Blockchain-Lösung, die sie selbst anbieten, aber sie sind im Blockchain-Markt. Insofern, die bieten eine Insurance-Solution an für deine Crypto-Coins. Also wenn du auf Kraken oder Coinbase dir halt Coins kaufst, dann kannst du auf dieser Seite von denen, die heißt dann Breach, kannst du quasi einen Account machen und einstellen, okay, ich möchte meine 2 Bitcoins versichern und zahlst halt Insurance-Premium auf monatlicher Basis. Das fand ich ganz interessant insofern, dass halt, das ist so der erste Ansatz, den ich jetzt gesehen habe im Blockchain-Umfeld, der halt wirklich konkreten Insurance-Solution bauen möchte für deine Crypto-Assets.
Ist das dann Verlust oder wogegen versichern die alles?
Ja, gegen Diebstahl und gegen Hacking von den Coin-Exchanges. Und
Also nicht gegen Kursverlust.
nee,
Schade.
da musst du. Das wären, glaube ich, ziemlich teure Premiums, auch die du zahlen müsstest, ja. Ja. Genau, nee.
Haben die einen Versicherungspartner dahinter oder wie arbeiten die?
Ja, also die haben gerade welche, die sie closen. Das ist halt das Spannende. Wenn du jetzt Startups anguckst, also wir beschäftigen uns, weil ich arbeite für einen Accelerator und die gucken uns einfach ganz viel an, was machen so die besten Accelerator auf der Welt, also die besten aus unserer Sicht. Und aus meiner Meinung nach einen der besten, die es gibt, ist halt der Y Combinator. Und die haben halt so viel Material, auch wie die sich vor allem Startups angucken, vor allem im Early-Stage-Bereich. Und ich würde sagen, desto jünger ein Startup ist, desto mehr kommt es halt auf das Gründerteam an. Und was bei denen der Fall ist einfach, die sind dann auch sehr Early Stage, also die haben ja halt erst ein MVP gebaut und die machen jetzt irgendwie die ersten Partnerschaften, die schließen. Und die wollen ja erst launchen ab Ende des Jahres mit dem ersten Exchange. Aber das Gründerteam, also der Gründer hat fast 10 Jahre lang in einer hohen Management-Position für halt einen der führenden Insurance-Provider in den USA gearbeitet. Also der kommt eigentlich genau aus der Industrie und der weiß halt, wie so ein Underwriting-Prozess funktioniert von Versicherungen und der weiß, wie die Branche ist und halt die Kontakte. Und das ist halt einfach schon, also wenn wir uns ein Startup angucken, das ist halt schon 30, 40% der Miete, weil was bringt dir das, wenn du super smarte Leute hast? Also der Markt an sich ist relevant, das guckst du natürlich an. Aber dann, was bringt dir das, wenn du smarte Leute hast und der Markt ist gut, aber die Entry Barriers sind einfach, du musst die richtigen Kontakte haben, du musst die Regulations kennen. Das ist halt sehr nischig, auch was Wissen angeht. Du musst halt genau verstehen, okay, wie ist halt so ein Underwriting-Prozess von der Versicherungsperspektive. Also es gibt halt Märkte, die sind halt einfacher von Eintrittsbarriere, was irgendwie Wissensaneignung angeht, und es gibt halt welche, die sind höher, und das ist so ein Markt, den würde ich definitiv als höher einstufen. Und auf der anderen Seite, die Bedrohungen wären höchstens, dass Versicherungen das selber machen, aber dafür ist der Markt noch zu klein. Also
Definitiv, ja klar.
das ist halt, ja, deswegen
Ja,
ist
die
eigentlich geiler Case, das
werden
immer
halt
so.
Probleme haben. Also, es wird schwierig sein, ne? Ich meine mal, wenn du halt
Ja.
komplett global agieren möchtest, allein in Deutschland dann mit der BaFin sich auseinandersetzen zu müssen oder ähnlichem. Und ich meine, wenn du das halt global skalieren willst, dann hast du da extrem hohe Hürden. Du hast eigentlich in jedem Land komplett unterschiedliche Hürden. Also, du kannst ja gar nicht sagen, ich habe es in einem Land geschafft, ich gehe ins nächste. Ja, du musst ja eigentlich in jedem Land quasi wieder von null anfangen und die immer mehr auseinandersetzen. Also wird ja extrem kapitalintensiv sein.
Das ist ganz lustig, weil wir setzen uns da gerade dran und schauen uns das genau an. Also laut Gründer ist es sogar schwieriger in den USA als in Europa, weil er meinte, dass eigentlich die meisten, wenn du in der EU drin bist, dass es eigentlich wesentlich komplementärer ist. Und er meinte, in den USA ist es schlimmer. Also du hast halt wirklich 50 States, und dass die da deutlich also mehr vereinzelt sind von ihrer Policies. Also der europäische Markt so gesehen ist für die einfacher vom Eintritt als der gesamtamerikanische. Was auch nochmal ein bisschen was über das Amerikanische aussagt, das fand ich auch ganz interessant, aber ja, aber stimmt schon. Also das, was du sagst, ein Punkt, klar, aber eben auch plus einfach die Entry Barriers in die, ich meine, du hast halt nicht so viele globale Exchanges, in die musst du auch erstmal reinkommen. Wenn du halt jemand bist, der keine Kontakte hat und der keine Reputation hat, dann schreib mal irgendwie in Key Manager bei Kraken an und frag den mal, ob der irgendwie dich als Insurance Solution berücksichtigen will. Das ist halt schon schwer. Da musst du halt schon echt irgendwie Netzwerk oder Credentials oder eben Marktpower mitbringen. Und
Ja.
deswegen,
Geben die
genau.
auch, also bieten die auch was an für Offline-Speicherung? Oder ist das, also wenn ich jetzt hier auf meinem Wallet zu Hause die Bitcoin habe, werden die damit auch versichert? Oder?
Nee, das glaube ich, bieten die nicht an. Ich glaube, das wäre dann doch ein bisschen zu hohes Risiko, was Versicherungsbetrug und so angeht. Ja.
Schon
Nee, die
natürlich, der
bieten,
Hardware schon.
ja. Nee, die bieten das erstmal nur für Exchanges an. Ich glaube, langfristig könnte das sogar ein Teil von dem Prozess sein, aber erstmal wollen die, also Coinbase und Kraken und also die Bitfinex, also die wollen wahrscheinlich erstmal die großen Exchanges angehen und das versichern. Und ich fand das ganz spannend, weil ich habe mich natürlich auch gefragt, okay, warum haben die Insurance, warum haben die Plattform selber keine Insurance? Und er meinte, die haben das, aber die Premiums sind einfach viel teurer, weil wenn du es von der Insurance-Produktseite betrachtest, ist es halt besser, wenn jeder einzelne User extra Insurance zahlt, wenn er sein Risiko abgesichert haben möchte, als dass jeder by default, nur weil er irgendwo einen Coin liegen hat, direkt versichert ist. Also es ist halt von der Kalkulation, ist halt ein ganz anderer. Deswegen, es gibt, weil er meinte, ich glaube, Coinbase hat eine Versicherung, aber die Premiums, die müssen crazy sein, also die bezahlen. Deswegen, es ist halt so eine Produktinnovation von der Insurance-Perspektive. Und das ist halt schon, allein schon so ein nischiger Markt. Also wenn du halt nicht exakt aus der Industrie kommst, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass du da diese Idee hast, da reinkommst. Ja,
Ja,
deswegen.
definitiv. Haben die denn, also sind die live schon irgendwo in den USA dann, oder?
Die haben halt eine Webseite, die haben schon ein Team, aber die wollen jetzt einen Launch machen in Q4. Die sind jetzt gerade dabei, sind auch schon ein bisschen gefundet. Die haben eine Webseite und so, und die haben halt schon MVP, aber der ist noch offline. Und jetzt wollen die halt mit Funding ihr Team vergrößern und dann halt launchen, Q4. Also Q4 launchen die jetzt auch ohne Investment, aber danach, um zu expandieren, brauchst du halt mehr Developer und brauchst du auch mehr Marketing-Power, dass du halt mit mehr Leuten reden kannst und so. Genau.
Definitiv. Aber es ist eigentlich auch
Ja.
ein gutes Stichwort zu einem Ding, was ich gefunden habe. Zum Thema schnell launchen und iterativ sich fortbewegen. Es gibt mal wieder Neuigkeiten aus dem Enterprise-Bereich, ja, wo jetzt Daimler, Bosch und die Börse Stuttgart, ich weiß ehrlich nicht gesagt genau, ob sie das Blockchain-Projekt jetzt gestartet haben oder ob es schon wieder ein neues ist. Aber anscheinend ist es jetzt eigentlich nur noch ein Forschungsprojekt, das gestartet wurde. Und die Blockchain benutzt, um halt Finanzierungsmethoden für Industriegüter zu schaffen. Also
Okay.
nicht falsch verstehen, ich finde das extrem cool, dass sich die Unternehmen zusammenschließen und versuchen, Blockchain entsprechend nach vorne zu bringen, ihre eigenen Prozesse zu überdenken und halt wirklich mal eine Innovation auch in dem Bereich auf den Markt zu setzen. Das finde ich extrem cool, dass dann auch so alteingesessene Unternehmen, sage ich mal, den Weg gehen. Aber was mich echt stört, das muss ich wirklich sagen, ist anscheinend diese lange Laufzeit bei dem Ganzen. Also dieses Projekt scheint jetzt irgendwie seit Mai 2019 zu laufen. Und es ist einfach extrem zu lang. Und ich glaube, das ist einfach eine falsche Herangehensweise an solche Projekte. Man setzt sich dann ein bisschen hin und sagt, okay, guck mal, na, anderthalb Jahre schauen wir jetzt mal, machen ein Forschungsprojekt und am Ende kommt dann wahrscheinlich ein White Paper oder eine Pressemitteilung raus. Ja, aber eigentlich kein Produkt, und das finde ich halt extrem schade. Ja. Ich glaube, da muss man eben genau eben diesen Startup-Style ansetzen, zu sagen, hey, guck mal, wir machen das Ganze iterativ, setzen uns mal hin, machen 2 Monate, machen MVP und iterieren das Ganze. Aber nicht, wir schließen uns anderthalb Jahre ein und kommen dann nach draußen und haben nicht mehr mitbekommen, wie sich die Welt weiterentwickelt hat. Das wird, glaube ich, echt spannend. Und darum fand ich ja auch euren Ansatz mit dem Inkubator und so weiter und den Startups ist es eigentlich fast zielversprechender, weißt du, wenn du halt da schnell die Unternehmen hast, eben die jungen Gründer oder auch die erfahrenen Gründer, aber eben die Gründer, die irgendwie was nach vorne bringen wollen, um da einfach Lösungen auf den Markt zu setzen. Und das ist einfach, glaube ich, Potenzial, was viele Unternehmen extrem verschenken.
Definitiv. Ich glaube, das ist so eine gesamte, auch jetzt außerhalb des Blockchain-Kontexts, ist einfach so eine Grundsatzdiskussion, glaube ich, was Innovation einfach angeht. Und ich glaube, die Muster dafür sind eigentlich allgegenwärtig, auch global relevant, dass desto größer halt ein Corporate ist. Und ich weiß eigentlich, man verschiedene Faktoren hat. Wenn du halt eine Shareholder-Struktur hast und du hast halt irgendwie ein Board, was eingesetzt ist, und die Company hat halt schon Produkte seit 20, 30, 40, 50 Jahren, die consistent Revenue machen, dann du hast einfach ganz andere Incentive-Struktur, was halt Risiken einfach angeht. Ich glaube, das ist das Problem. Und natürlich, desto mehr eine Organisation du halt aufbläst, desto schwieriger wird es auch, Sachen durchzudrücken. Also ich finde das halt spannend. Also ich meine, so innovativere Großkonzerne wie Google oder so, die haben ja zum Beispiel eine komplett eigene, ich weiß gar nicht, was der Stand da ist, aber ich habe das vor ein, zwei Jahren mitbekommen. Es gibt so ein Google X zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist so eine komplett separate Entity von Google, wo die einfach gesagt haben, no strings attached, hier habt ihr Geld, hier ist das Team, ihr könnt eigentlich machen, was ihr wollt, und wir treffen uns irgendwie gefühlt zweimal im Jahr und ihr erzählt uns, was ihr gemacht habt, und wenn von 20 Projekten, die ihr macht, irgendwie 18 scheitern, aber 2 durch die Decke gehen, dann, das ist ja eigentlich der Ansatz von Startups, Also, gerade bei Startups, was man nicht vergessen darf, du siehst ja im Endeffekt auch nur die Stories, die sich durchgesetzt haben. Du siehst ja nicht die ganzen, die alle gescheitert sind. Und wenn du ein Accelerator bist, ein Inkubator oder ein Angel Investor, dann bist du ja genau da am Anfang des Wegs, wo du die ganzen Projekte siehst, die eben noch alle erst scheitern werden. Und dann merkst du halt erstmal, okay, krass, also irgendwie von 100 Ideen, die ich gesehen habe, 50 davon sind scheiße, und irgendwie 30 sind okay, aber es kann scheitern aus irgendwie anderen Gründen, und vielleicht 10, 20 setzen sich dann durch. Und dann ist auch noch die Frage, wenn du sagst, setzen sich durch, setzen die sich kurzfristig durch, mittelfristig, oder haben die auch eine langfristige Perspektive? Und ich glaube, das ist, wo Innovation passiert.
Ja, und das müssen die Unternehmen auch in die eigene Struktur mitnehmen. Du hast eben Google gesagt, und die machen das ja eigentlich genauso. Die haben Google X, was ja erstmal das Innovation-Labor, sag ich mal, ist, wo dann ja auch Roboter und sowas entstehen in die Richtung. Ja. Aber die haben das auch in ihren ganz normalen Produkten. Ja, wo dann sich quasi jeder Mitarbeiter sagen kann, ich habe eine coole Idee, um den Chrome-Browser um bestimmte Funktionalität zu erweitern. Ja, und dann, wenn die Idee für gut befunden wird, auch vom Team, gar nicht mal, dass du jetzt irgendwie Manager vorsprechen musst und dann musst du durch irgendwelche Gremien und Boards durchlaufen, sondern es wird einfach im Team besprochen. Ja, und es macht Sinn, alle finden es cool. Und es gibt bestimmte Kriterien, nach denen was bewertet wird, mit allen zusammen. Und dann dürfen die Leute loslaufen. Ja, und dann heißt das auch nicht, dass jede Idee erfolgreich ist. Ja, da gehen wahrscheinlich auch 99,9% der Ideen voll in die Hose. Ja, weil sie technisch nicht umsetzbar sind oder der Nutzer es gar nicht möchte. Ja, aber die bringen halt dann die Sachen, die funktionieren, entsprechend schneller raus. Und ich meine, sowas wie so Chrome-Browser, um das Beispiel nochmal aufzunehmen, der hat ja den kompletten Markt aufgerollt. Ja. Ja, da hast du dann also eine Struktur, wahrscheinlich Microsoft, zumindest damals noch, ich denke, heute ist anders. Ja, mit dem Internet Explorer, die dann einfach wahrscheinlich genauso corporate-mäßig an dem Ding gearbeitet haben und gar nicht so schnell reagieren konnten und gar nicht so schnell verstehen konnten, als auf einmal so ein komplett neu gestalteter Browser, der wirklich iterativ da die Updates raushaut und eigentlich immer am Zahn des Nutzers ist. Ja. Da haben die gar nicht mit gerechnet. Und auf einmal war es dann zu spät.
Ja, stimmt. Wobei ich muss sagen, selbst bei Microsoft, ich habe das neulich wieder gelesen, Use Cases zur Gaming-Industrie. Selbst, also die machen das auch, dass sie teilweise Geschäftsbereiche abschneiden, um mehr Unabhängigkeit zu geben. Bei der Produktreihe von Xbox war das zum Beispiel damals so. Habe ich neulich erst gelesen, da ging es um irgendwie wie Bill Gates und halt das Board irgendwie vor 15 Jahren, als sie die erste Spielekonsole rausgebracht haben, wie die erst alle dagegen waren intern und nee, und das ist, ah, nee, das ist scheiße und damit wollen wir uns gar nicht beschäftigen, so nach Motto. Und dann kam am Ende die entscheidende Frage, ja, aber was macht denn eigentlich Sony? So, es ist ganz, ganz guter Talk. Es ist immer so, es gab so anscheinend so 3, 4 Key-Momente in Microsofts Geschäftsleben in den letzten 30 Jahre, wo dann immer einer reinkam und sagt, okay, was macht denn eigentlich Sony? Und so, ja, okay, fuck, ja, Sony macht die PlayStation. Okay, wir gehen auch in den Bereich rein. Und die haben dann anscheinend auch extrem hohe Autonomie gegeben, dem Team, das dann damals die erste Xbox entwickelt hat. Also ich selbst, so ein Konzern wie Microsoft, glaube ich, sind sich darüber bewusst. Ich glaube, dass die Frage ist halt, wie kann das, also das ist halt realistisch, wenn du halt im Management Board bist und ich meine, die Leute, Top-Management, sind sich, glaube ich, schon vielen Konzernen darüber bewusst, weil dieses Konzept von Innovation, das lernst du an jeder Business School, das ist eigentlich Standard. Da gibt es hunderte von Büchern darüber, die eigentlich alle dasselbe Konzept wieder und wieder neu beschreiben. Und trotzdem, also obwohl dieses Wissen eigentlich so bekannt ist, scheitert es bei den meisten Konzernen. Ich glaube, das ist eher die Frage, finde ich, die spannende ist, woran liegt das im Endeffekt? Ist es halt die Shareholder-Struktur oder ist es, dass es auf dem Weg vom Management nach unten halt einfach irgendwie vom Spirit her verloren geht, weil die Leute zu sehr sich an ihren eigenen KPIs messen lassen, die halt nicht das Große und Ganze irgendwie mit umfassen. Also das ist, finde ich, eine super spannende Diskussion für sich.
Ja, im Konzern. Ja, also um den einen Punkt nochmal aufzugreifen, ich habe es auch in echt vielen IT-Projekten gesehen, wo eigentlich dann der Wettbewerber der ausschlaggebende Faktor ist. Ja. Wenn der Wettbewerber was macht, dann ist Innovation auf einmal ganz easy. Ja, dann wird er sofort gestartet. Ja. Ob es dann zu spät ist, ist die andere Frage. Aber ja, ich glaube auch, man muss halt solche Dinge einfach abspalten. Ja, das heißt jetzt gar nicht mal unbedingt eine neue Company bauen, aber wirklich einfach mal so kleine Use Cases rausbrechen. Ja, wenn du irgendeinen Prozess anfassen willst, dann nimmst du ja auch nicht den kompletten Prozess, auch beim Thema Blockchain zu bleiben, packst dann ja nicht alles in die Blockchain rein, das geht ja gar nicht. Du kannst ja kein Bestandskundensystem zack in die Blockchain reinkopieren, das ist einfach nicht möglich. Ja, du kannst aber gucken, dass du halt einen kleinen Teil ja irgendwie davon rausbrichst und da einfach mal eben so einen Testballon machst. Ja, und das ist eigentlich dann in jedem Unternehmen möglich, solange man natürlich den Willen dafür hat, ne? Dass man dann sagt, okay, du findest einmal die Leute, die das vorantreiben, auch die muss es geben. Ja, die gibt es aber, glaube ich, immer mehr. Ja, und wenn die dann wirklich mal die Autonomie bekommen, auch mal Dinge in den Sand zu setzen, aber eben auch mal so Dinge rauszubrechen, ja dann kann es eigentlich nur irgendwann klappen, weil das dann aber nur eine Frage der Zeit. Ja, bis man
oder
die richtigen Projekte gefunden hat.
Oder ganz nicht ganz unbiased die Antwort, man empfiehlt Konzernen, sich mehr Richtung Acceleratoren zu wenden und die zu fragen, was gerade passiert, weil die sitzen natürlich auch an der guten Stelle, um zu gucken, was passiert gerade in der Startup-Welt. Das macht natürlich, also ich glaube, oder man kauft halt langfristig Innovationen auf. Ich meine, das ist ja auch was, was konstant passiert. Ne? Selbst bei, auch wenn Facebook immer noch irgendwie so ein bisschen als da wahrgenommen wird, das ist ja eigentlich auch schon, also von Erinnerung her, ne? Von irgendwie 10, 15 Jahren, das ist ja auch ein Riesenkonzern und man sieht ja, was die machen. Ne? Die kaufen Instagram auf, die kaufen WhatsApp auf, gucken sich ganz genau an, was irgendwie im VR-Bereich passiert. Ich denke, das ist halt auch eine gute Möglichkeit, einfach Stück für Stück einfach neue Integrationen. Und das macht ja auch Sinn, ne, die zu integrieren, weil du guckst dir an, okay, es gibt halt 100 geile Ideen am Markt, aber 98 davon werden scheitern und wir gucken halt, wer rennt als erstes durch die Ziellinie, okay, zack, den kaufen wir halt direkt auf. Das ist halt auch so ein guter Selektionsprozess, ja. Also gutes M&A kann, glaube ich, auch eine gute Strategie sein,
was den Unternehmen angeht. Du musst die natürlich nur dann auch entsprechend leben lassen, die Unternehmen. Du kannst sie natürlich in dein Unternehmen integrieren, aber du darfst sie dann auch nicht wieder mit irgendwelchen Strukturen und Prozessen abtöten.
Ja, ein anderes Thema, was wir besprechen können, was ich noch in meiner Agenda hatte, war Gaming. Also, ich meine, das sind jetzt viele Sachen, die man theoretisch gesehen besprechen könnte. Ich meine, von meiner Seite ist immer so, wie gesagt, wir gucken uns viele Startups an und vor allem im Early-Stage-Bereich. Und bisher war das Blockchain-Umfeld in Deutschland oder ist es auch immer noch halt aus meiner Sicht sehr, sehr Fintech-lastig. Also ich würde sagen, mehr als weit über 50% aller Cases, die wir sehen und die auf uns zukommen oder die wir uns anschauen, haben halt irgendwas mit Fintech-Solutions zu tun. Und da finde ich natürlich immer die Frage auch spannend. Also es kommt ein bisschen auf die Audience an, ne? Also mit wem wollen wir auch irgendwie sprechen über Blockchain? Und ich denke, wenn es halt eher den Mainstream vielleicht User geht, aus der Gesellschaft, der mit Blockchain vielleicht nicht so viel zu tun hat, dann finde ich es auch die Frage spannend, okay, welche Use Cases sind jetzt langsam am Kommen, die mit Blockchain zu tun haben, die aber nicht direkt irgendeine Fintech-Solution sind. Weil die meisten Fintech-Solutions basieren halt auf einer gewissen B2B-Marktdynamik von irgendwie zwischen Banken und irgendwie Zahlungsdienstleistungen, also irgendwelche Produkte oder Märkte, die meisten Leute gar nicht kennen. Und deswegen, wenn du dann irgendwas von Blockchain pitchst, dann musst du ja erstmal den ganzen Markt dahinter erklären, der unabhängig von Blockchain, worum es da überhaupt geht, bevor du einen Blockchain-Use-Case erklären kannst. Und das macht das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, nerdy, ein bisschen nischig. Und deswegen finde ich persönlich auch spannend, okay, was gibt es außerhalb dieses, was jetzt langsam im Kommen ist?
Und zum Beispiel eins da, was wir jetzt näher angeguckt haben, die sind aus Belgien, die beschäftigen sich zum Beispiel mit nur mit dem Bereich Gaming. Also sie haben auch so Custody-Solutions und auch so Payment in Anführungszeichen, aber halt innerhalb von Game-Environments. Also die sprechen halt mit den führenden Gaming-Companies, also Companies wie EA Games und Ubisoft und Atari und also wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang von Stages her. Aber sprechen mit denen halt jetzt schon über, wie kann man quasi Blockchain-Lösungen, also für Digital Assets, aber in dem Fall Gaming Assets in Zukunft integrieren. Und ich glaube, das ist ein relativ spannender Markt, weil der Gaming-Markt an sich, finde ich, ist super spannend. Einfach weil, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, unsere Generation ist halt auch einfach mit Videospielen auch mit aufgewachsen. Das ist, also meiner Jugend war das ein großer Bestandteil meiner Freizeit bis zu gewissen Grad. Und ich finde das super spannend und ich glaube, es hat auch riesen Zukunftspotenzial. Also ich glaube, wenn wir 50, 60, 70 sind, ich glaube, wird fast niemand auf der Welt geben, der nicht irgendwie mehr oder weniger was mit Videospielen zu tun hat. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, Videospiele sind langfristig ja nur eine Vorstufe von, du baust irgendein Virtual Reality Environment und keine Ahnung, in 100 Jahren vielleicht kannst du eine Simulation bauen oder so. Also das wird halt von Technologie immer krasser. Und dann ist natürlich da, also was halt spannend ist, der Markt an sich wächst gigantisch. Also der E-Gaming-Bereich, das merkt man an so Sachen wie, dass es halt jetzt die ersten professionellen E-Gaming-Sportligen gibt mit Spielern, die teilweise mehrere Millionen Dollar verdienen an Preisgeldern. Das ist halt vor 10 Jahren, glaube ich, wäre es undenkbar gewesen, wenn man das am meisten erklärt hätte. Und das ist halt in so kurzer Zeit, so viel in dem Bereich passiert ist, das ist schon spannend. Also ich finde, das wirft auch die Frage auf, gucken wir in 40 Jahren überhaupt noch Fußball an oder gucken sich alle noch Videospiele an? Also wer weiß, das könnte auch ein komplett anderer Standard sein mit neuen Generationen, die mit dieser Technologie nochmal auch viel intensiver aufwachsen, als wir das zum Beispiel in unserer sind.
Und ja, ich meine, das Potenzial, ich weiß nicht, kennst du das noch? Second Life hieß das.
Ja.
Aber ich meine, das war ja eigentlich genau das. Du konntest ja damals auch da schon irgendwie so T-Shirts kaufen. Dann gab es ja irgendwie Marken, die eigene T-Shirt-Brands da rausgebracht haben. Du konntest Grundstücke, glaube ich, kaufen. Ich habe es ehrlich gesagt nie gespielt, auch nur vom Hörensagen. Ich habe es auch nur gegoogelt. Ja. Aber das war ja auch damals ein Riesenmarkt. Ja, das ist ja eigentlich so eine Vorstufe gewesen. Ja, das ist, wie sieht es denn aus in der virtuellen Welt? Dass du da jetzt im Gaming, da weiß ich nicht, exklusive Sachen hast, aber wenn du auch mal VR oder so weiter hindenkst. Ich meine, das, was du jetzt dann analog ausgibst, ja, du kaufst dir Klamotten, was auch immer, für Statussymbole, ja, eine Uhr oder wie auch immer, das muss es ja irgendwie dann auch in der virtuellen Welt geben. Ja, dein digitales Ich in dem Sinne wird ja wahrscheinlich auch das Bedürfnis haben, mal shoppen zu gehen. dass du da einfach mal schaust, ey, guck mal, dass man da dann die Brands auch wirklich transferiert in den virtuellen Raum und dann ein eigenes Geschäftsmodell rausbaut. Und das wird auch nicht weit weg sein. Ich meine, du hast es gesagt, die Gaming-Welt ist da jetzt eigentlich schon. Ja. Nicht immer zum Vorteil der Nutzer, wenn du irgendwelche In-App-Käufe hast, um irgendwie Microtransactions und so weiter, kann das auch manchmal extrem nervig sein. Aber wenn du das smart machst und wirklich an Werte verknüpfst und wirklich sicherstellst, dass die Werte wirklich einen Wert haben, dann wird das echt groß.
Ja,
und in dem Zusammenhang passt auch wieder sehr gut, da haben wir uns wieder eine sehr gute Überleitung ausgedacht, hat nämlich der BVB diese Woche auch bekannt gegeben, dass sie sich jetzt mal mit dem Thema Blockchain weiter auseinandersetzen wollen. Ja, sie haben da mit dem Startup Liquidity Team, sorry, weil ich das falsch ausspreche, eine Partnerschaft bekannt gegeben, um da eben auch Fan-Engagement und Fan-Artikel in die virtuelle Welt zu bringen. Also letztendlich, soweit ich das verstehe, ist das ein Rechte-Deal, dass der BVB halt dem Startup Rechte an der Marke BVB und an den entsprechenden Assets, sage ich mal einräumt. Ja, und dass das Unternehmen sich jetzt auch überlegen kann, wie kann man denn jetzt die digitalen Assets zu den Fans bringen? Ja, was kann man da für Lösungen aufsetzen? Ich muss ehrlich sein, aus der Pressemitteilung geht nicht so ganz hervor, was genau geplant ist. Das ist erstmal so eine Hauptsache erstmal Blockchain. Ja, aber ich glaube schon, dass das der richtige Schritt ist. Ich meine, Fußballvereine sind ja auch vorne dabei, was so E-Sports angeht. Und es gibt ja einige, die jetzt die eigenen E-Sport-Teams mittlerweile haben, Fußballclubs, die es unterhalten.
Aber das ist auch eine spannend. Was heißt E-Sport-Teams bei Fußballclubs?
Das heißt so Gaming, ne? Also lass mich nicht, ich meine, ich muss es mal kurz googeln.
Das offizielle BVB-FIFA-Team, das ist sehr cool.
Nein, gar nicht mal FIFA, aber es gibt hier, genau, der Schalke hat zum Beispiel ein E-Sports-Team, das sie auch fördern und so weiter.
Was spielen die? Was verbringen die ihre Zeit?
Ich gucke gerade mal hier, was haben wir hier? League of Legends ist hier, also verschiedene Spiele.
Fußball, nichts zu tun.
Okay, das war gar keine Fußballdinge. Aber ich meine, das Prinzip ist ja teilweise das Gleiche. Du hast auch ein Sportteam und das ist ja auch wirklich ein Sport, muss man sagen.
Ja,
wenn du dann mal diese Reportagen anguckst, wo die Leute dann da wirklich stundenlang am Tag ihre Muskeln trainieren am Finger, dass sie quasi schneller klicken können.
Auch Taktik und Teamkoordination und das sind schon anspruchsvolle Challenges, wenn du es richtig machen willst, auf jeden Fall. Ja. Alles, was competitive ist, ne? Spannend, ja. Aber ich glaube, die Frage ist halt dann, was sind halt die Sachen, die du irgendwie als Assets irgendwie rausgeben willst? Weil ich habe jetzt zum Beispiel selber nicht so einen starken Drang zu oder nicht so einen starken Draht zu so Fußballgeschichten, also was so irgendwie Fanartikel und so angeht. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die meisten Sachen davon halt bisher offline waren. Also irgendwelche Schals, irgendwie Karten und. Also ich finde, bei Games ist es halt sehr intuitiv, weil du hast halt ein Digital Asset, was auch eine Funktion hat. Also wenn du halt irgendwie eine offene Welt hast, wo du Autos rumfahren kannst und hast halt irgendwie ein extrem seltenes Auto, was halt irgendwie toll aussieht, was halt anders ist. Also es ist halt ein Asset, was du auch nutzen kannst innerhalb der Spielwelt. Deswegen, das hat für mich schon so einen Inherent Value im Sinne von, du kannst aktiv damit Zeit verbringen innerhalb dieser Welt versus, wäre halt spannend zu sehen, okay, was bringt denn dann ein BVB oder ein Bayern oder so, was bringen die denn als Digital Assets dann konkret raus?
Genau, oder eben auch, aber es ist auch Digital Asset eigentlich, aber halt Gamification-Sachen oder Interaktionen mit den Fans, ne? Dass du sagen kannst, okay, du möchtest die Fans gerne mehr einbinden in Diskussionen, in Entscheidungen und dann würdest du denen ja jetzt nicht jedem, wenn er eine Umfrage macht, einen Schal schenken, ja, aber du kannst dann in der digitalen Welt mit einem Digital Asset halt irgendwelche Token, Sticker, wie auch immer, also ne, verifizierte Werte wirklich aber auch übermittelt. Ja, ja. Und das kann ja auch echt powerful Weg sein, da die Leute mit einzubinden. Aber letztendlich hast du ja als Fußballverein, würde ich sagen, nicht immer die direkte Faninteraktion. Klar, Stadion im Moment natürlich weniger bis gar nicht. Ja, und ich glaube, das hat auch viele Fußballvereine mal nachdenken lassen. Wie können wir dann eigentlich, wenn mal sowas passiert, in solchen Situationen auch, trotzdem die Fannähe und letztendlich dann auch die Fanloyalität bei uns behalten? Und auch da werden dann einfach digitale Wege, auch wenn es erstmal ein analoger Sport ist, in dem Sinne, aber müssen auch digitale Wege gefunden werden, um da alles mal wieder auf das nächste Level einzubringen.
Mir fällt da direkt ein Startup ein, by the way, was perfekt eigentlich dazu passt. Das ist ein Startup aus der Schweiz, aus Zug, die heißen Blocksport. Die machen White-Labeling-Apps für Sportvereine. Also es können Fußballvereine sein, können auch E-Gaming-Vereine sein, mit so einer Blockchain-Infrastruktur. Also wo du halt so Tokens hast, das ist quasi deine eigene App als Verein. Und du hast aber auch so ein token-generiertes System, wo du dann irgendwie Wetten abschließen kannst, eben diese, was du gerade angesprochen hast, 1:1, irgendwie dann Preise irgendwie an Leute geben kannst, die halt besonders aktiv sind. Das fällt mir nur gerade dazu ein, weil das ist auch ein interessantes Startup, was halt nicht aus dem Decentralized Finance-Bereich kommt, aber halt eben in diesen Sportbereich reingeht und haben, glaube ich, schon 30 oder 40, also die bauen halt wirklich für jeden Verein eine App, basierend auf ihrer White-Labeling-Solution, die du dann runterladen kannst im App-Store und halt mit ihrem Logo und dem ihr. Aber von der Architektur ist halt immer relativ ähnlich. Das ist sogar schon für 30, 40 Vereine gebaut. Also sie haben jetzt mit kleineren angefangen. Ich glaube, die Bayern München haben die noch nicht bekommen. Aber, aber es geht auf jeden Fall in die Richtung. Ja. Und die sind auch ganz gut gefundet. Die waren im CVVC-Programm. Das ist ein sehr, sehr guter Accelerator aus der Schweiz. Die haben, würde ich sagen, also aus meiner Sicht sind die sehr ähnlich vom Y Combinator, vom Aufbau des Programms und vom Umfang. Aber halt nur auf Blockchain-Startups fokussiert.
Genau. Cool. Benjamin, was steht denn so im nächsten Monat bei dir an? Jetzt haben wir über den vergangenen Monat gesprochen. Was passiert denn so als nächstes bei dir?
Ja gut, bei uns konkret, also ich arbeite für einen Accelerator. Ich bin Geschäftsführer von einem Blockchain Accelerator und wir haben angefangen zu investieren. Das heißt, wir sind jetzt in den letzten 2 Monaten von unserem Aufgabenbereich halt viel stärker in den Bereich Due Diligence reingegangen. Haben uns viel mit Legal Team beschäftigt. Okay, du musst ja die ganzen Contracts für Investitionen aufsetzen, also von irgendwie Term Sheets und Investment Agreements etc. Und wir gucken uns gerade ausführlich einige Startups im Detail an und investieren jetzt vor allem die nächsten paar Monate. Ist, glaube ich, auch eine ganz gute Zeit, weil trotz, ich sag mal, Recession in Anführungszeichen, weil wir haben halt das Kapital, um zu investieren und egal wie die Wirtschaftslage gerade ist, du hast immer gute Leute mit guten Ideen. Und ich glaube, es gibt kein Thema, was wesentlich digitaler ist als Blockchain-Themen. Deswegen glauben wir eigentlich schon, dass das ein ganz guter Zeitpunkt ist. Und wie gesagt, sind auch spannende Sachen da. Ja, das ist so der Fokus die nächsten Monate. Mehr Startups mit Talent gucken, investieren. Wir haben regelmäßig Events. Das ist immer für uns super spannend, weil wir auch mal neue Startups einladen, die wir nicht so gut kennen. Und wenn du halt ein klassischer Investor bist, dann weißt du, dann musst du halt selber auf den Markt gehen und selber scouten. Wenn du ein Accelerator bist, dann hast du halt so ein bisschen diesen komfortablere Position, dass du dir eine Reputation aufbaust, jeder kommt zu dir. Und wenn du das dann noch mit Events kombinierst, dann holst du noch andere Leute dazu, die auch erfahren sind, und holst dir noch denen ihre Meinung rein. Dann kannst du eigentlich, bist du an der Schnittstelle, guckst, also Leute kommen zu dir, eigentlich kommt irgendwie jeder zu dir, und dann überlegst du dir, okay, was aus deiner Sicht davon ist besonders gut.
Und dann gar nicht abgehoben.
Nee, das ist einfach so ein Vorteil, den du aufbaust. Also weil als einzelner Investor hast du halt einfach nicht so eine Reputation per se. Du hast halt Kapital, aber du hast nicht diese Reputation per se. Und als Accelerator, du musst gar nicht am meisten Kapital haben, sondern du baust ja halt einfach über Zeit ein Ökosystem auf, du baust ein Branding auf und du bist einfach sichtbarer am Markt. Deswegen ist es nicht von der abgehobenen Perspektive, dass wir besser sind, sondern wir sind einfach sichtbar über Zeit als Entity, und deswegen kommen halt Leute auf uns zu. Und das macht uns ja auch riesen Spaß, also wir freuen uns darüber. Und wir investieren nicht zwangsläufig in jedes Startup, das auf uns zukommt, aber wir haben auch andere Möglichkeiten, Startups zu helfen. Also mir macht es persönlich auch eigentlich mit am meisten Spaß, einfach talentierte Leute zu sehen, denen du teilweise auch einfach dabei helfen kannst, hier und da ihre Idee weiter voranzutreiben. Das heißt manchmal einfach Feedback. Also wir haben halt irgendwie jetzt hunderte von Pitch-Decks gesehen, weißt du, ich kann inzwischen relativ schnell Leuten relativ gut Feedback geben, okay, vor allem in die Early-Stage sind so ganz einfache Sachen, irgendwie was Pitch-Deck-Feedback angeht oder allein einen Elevator-Pitch richtig hinzubekommen, also man glaubt das gar nicht, wie viele Startups da noch echt strugglen. Also wirklich dieser Anspruch, es ist völlig egal, wie komplex das ist, was du machst, du musst in der Lage sein, das in zwei Sätzen so zu abstrahieren, dass du es deiner irgendwie Großmutter erzählen kannst und sie trotzdem wenigstens ansatzweise versteht, was du machst. Und wenn du das da nicht hinbekommst, dann, also diese Komplexität, Sachen wirklich einfach runterzubrechen, das ist eine Herausforderung, aber das ist wichtig. Und das sind so Sachen, weißt du, da können wir halt viel mit Startups auch den Feedback geben, mit den Arbeiten, und das macht natürlich Spaß. Ja, man versucht immer, dass es Win-Win ist, auch ohne.
Ja, gerade bei Blockchain. Ich meine, du hast es eben selber gesagt, in der Finance-Schiene, das ist einfach extrem schwer, auch den Mehrwert so zu erklären. Ja. Einmal Richtung Investoren, ja, aber auch natürlich, das ist eigentlich fast der gleiche Prozess, ja, das Richtung potenziellen Kunden. Ja, also der das Ding auch mal nutzen soll. Den musst du ja auch entsprechend schnell abholen, und den interessiert im Zweifel nicht, ob da Blockchain drunter ist oder eine SQL-Datenbank oder was auch immer für Technologien. Das interessiert den einfach nicht. Ja, einfach den Mehrwert wirklich in den Vordergrund stellen.
Ja. Ja, was ist der Value, der für andere kreiert wird? Das ist mit Abstand, finde ich, auch das Wichtigste am Ende des Tages. Und eben, weil du es auch gerade angesprochen hast, auch mit, also Blockchain, aber auch eben Fintech, viele vergessen auch einfach, weißt du, viele kommen, also im Blockchain-Umfeld fällt mir auf, dass viele Gründer auch deutlich älter sind, als, glaube ich, in anderen Umfeldern. Ich glaube, gerade bei so B2C-Apps oder was alles, was im Social-Bereich war, das waren auch mehr Leute aus unserer Generation, jüngere Gründer, weil die Eintrittsbarrieren vom Wissen sind nicht so groß. Wenn du halt ein neues Facebook aufmachen willst und selber in der Altersgruppe bist, also irgendwie bist du noch in der Uni und du hast halt alle Leute im Alter, die das alle irgendwie die Nutzergruppe entsprechen, dann hast du nicht diese krassen Wissensbarrieren. Da hast du wahrscheinlich sogar Wissensbarrieren, wenn du 50 bist und ein solches Network bauen willst, weil du weißt gar nicht mehr, wie die junge Generation tickt, was halt Anwendung angeht. Und ich merke das zum Beispiel bei, ich bin jetzt Ende 20 und ich merke zum Beispiel TikTok oder irgendwie auch Snapchat sogar, das waren so selbst Anwendungen, mit denen ich auch nicht mehr so viel anfangen kann, wo ich auch schon merke, ich habe eine Schwester, die ist 15 und die nutzt halt TikTok den ganzen Tag, und das ist halt so, wo man merkt, okay, krass, selbst ich bin halt von der Usergruppe zu alt, um das exakt nachzuvollziehen zu können, warum die das nutzen. Ich kann es mir zwar angucken und mir eine Meinung bilden, aber wenn ich mir das vor 5 Jahren gezeigt hätte, hätte ich gesagt, never. So, wer nutzt das denn so nach dem Motto? Und also da würde ich sagen, ist man sogar begünstigt, wenn man jünger ist. Und bei Blockchain-Anwendungen bei vielen ist es aber andersrum, weil es ist einfach so industriespezifische Anwendungen, dass du auch einfach eine gewisse Erfahrung haben musst, okay, wie funktioniert die Industrie überhaupt? Und da vergessen aber auch eben viele Gründer, dass die halt in ihrer eigenen Bubble sind, also wir sind alle irgendwie in unserer eigenen Bubble, aber desto nischiger du halt bist, desto mehr musst du halt irgendwie versuchen, da rauszubrechen, ab und zu mal so einen Reality-Check zu machen, so okay, verstehen die Leute überhaupt, worüber ich rede, aber wenn ich 20 Jahre lang irgendwie in der Insurance gearbeitet habe, wie irgendwie Underwriting-Prozesse für neue Insurance-Produkte, dann muss ich Leute, die nicht aus diesem Bereich kommen, erstmal abholen und erstmal erklären, was das überhaupt ist, nach dem Motto, dass sie überhaupt verstehen, okay, erstmal, was ist das überhaupt, warum ist das wichtig, und dann erklären, okay, das ist jetzt die Innovation, das ist irgendwie Status Quo, okay, zack, 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 okay, verstanden. Und das ist die Innovation. Und by the way, wir nutzen Blockchain dafür, weil das das und das irgendwie noch einfacher oder noch günstiger macht.
Ja. Ja gut, dann könntet ihr aber natürlich auch TikTok gut nutzen. Ja, da ist man ja auch gezwungen, das Ganze in kurze Videos zu verpacken. Also ich meine, ideal eigentlich für ein Elevator-Video.
Ja, stimmt. Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass das der Hauptnutzen von TikTok für die meisten User ist, aber wenn ich so auf meine Schwester ihren Account gucke, aber ja.
Ja, es ist schon eine andere Welt. Aber was man sieht, und das ist echt irgendwie, finde ich interessant, und ich habe für mich persönlich noch keine Erklärung dafür, und du hast es gesagt, es gibt so ein Gap, also es gibt sehr junge Leute da drauf, ja, so unser Alter, nenne ich es mal, da ist echt wenig, aber dann hast du extrem viele ältere Leute mittlerweile auf der Plattform.
Ist es so?
Ja, ja wirklich. Also ehrlich auch so nicht gedacht. Das ist fast, also fast gleich auf, würde ich behaupten. Okay. Ja, die da auch wieder relativ anscheinend, also für sich gefühlt native damit umgeht. Finde ich echt spannend. Also, ja, dass man da so ein Konzept dann trotzdem noch in so eine breite Masse reinkriegt.
Aber meinst du, das ist durch die Kinder von den, also meinst du, das ist, was heißt ältere Leute? Würdest du sagen, es sind meistens so Elterngenerationen, die irgendwie kleinere Kinder haben? Oder
ja, das ist wahrscheinlich der Oma-Effekt oder der Eltern-Effekt. Ne? Das war ja bei Facebook auch so, dass dann erst die Kinder da waren und dann wollten die Eltern mal schauen, was die Kinder denn eigentlich machen. Das hast du, glaube ich, auf jeder Plattform. Aber bei TikTok ist das echt krass ausgeprägt.
Ja, krass. Ich habe es schon ein paar Mal genutzt. Ich muss da, okay, muss ich noch ein bisschen eintauchen in die Dynamik. Aber es zeigt halt, es ist halt so ein schönes Beispiel, einfach allgemein, was Innovations-Startups angeht. Man muss halt immer, ich habe die Herausforderung, und das ist jetzt ein ganz, ganz so broades Thema, ist einfach, egal wie alt man wird oder egal wie man sich irgendwie entwickelt, man muss immer irgendwie versuchen, so offen zu bleiben, wie es halt geht, einfach für Neues. Und auch immer im Kopf behalten, nur weil ich persönlich diesen Value nicht sofort sehe, heißt das nicht, dass der Value für andere da ist. Und da muss man halt echt, glaube ich, einen offenen Blick bewahren. Und das ist, glaube ich, eine riesen Herausforderung, das über Zeit zu können. Ich glaube, tendenziell wird man eher weniger offen über Zeit. Deswegen, das erfordert schon viel
Kontrolle. Das stimmt. Ja. Man stumpft schnell ab, aber dafür ist ja jetzt dieser Podcast hier, dass wir mal einfach schauen, was so passiert an neuen Dingen, und die Augen offen halten, was passiert im Monat. Und ja, Benjamin, also mir hat es sehr Spaß gemacht für die erste Folge. Ich hoffe, den Leuten, die das hier hören, denen macht es auch Spaß. Und ich würde sagen, wir verabreden uns jetzt einmal im Monat, schauen, was so passiert.
Ja.
Und halten dann immer die Augen offen und gucken, wer die neue Innovation oder eben auch nicht die Innovation auf den Markt bringt.
Finde ich sehr gut. Perfekt. Ja, danke fürs Organisieren. Hat Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die nächste Session.
So machen wir das. Mach's gut, Benjamin.
Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.